Als Bibelwort steht über dieser Predigtserie in Sprüche 4,23: Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. An den letzten zwei Sonntagen haben wir uns mit den ersten zwei Feinden des Herzens beschäftigt: die Schuld und den Zorn. Die Schuld sagt: Ich schulde dir etwas. Wer weiß noch, wie man Schuld besiegen kann? Genau, bekenne die Schuld. Der Zorn sagt: Du schuldest mir etwas. Wer weiß noch, wie man Zorn los wird? Vergeben. Heute werden wir uns ein bisschen mehr damit beschäftigen. Oh wei. Heute werden wir uns ein bisschen mehr damit beschäftigen, dieses Herz, um das es die ganze Zeit geht, und danach uns den dritten Feind des Herzens, die Gier, anschauen. Wenn es in der Bibel um das Herz geht, dann ist meistens nicht von dem lebenswichtigen Organ die Rede, das die ganze Zeit Blut durch unseren Körper pumpt, sondern in der Bibel steht das Herz meistens für den Willen, den Ursprung von Gedanken, die Urteilskraft, die Gefühle oder auch die Einstellung. All diese Dinge haben maßgeblichen Einfluss auf unser Leben. Und im Psalm 51, Vers 8 schreibt David: Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Und wir wollen heute versuchen, weise zu werden und erkennen, dass es eben Gott und uns um unser Herz geht. Manch einer mag sich vielleicht jetzt fragen, was das große Problem mit unserem Herzen sein soll. In Jeremia steht dazu: Nichts ist so abgründig wie das menschliche Herz. Voll Unheil ist es. Wer kann es durchschauen? Ich, der Herr, sehe bis auf seinen Grund. Ich kenne die geheimsten Wünsche der Menschen. Ich denke, dass jeder mir zustimmen wird, dass wenn er sich selber, seine Handlungen und seine Gedanken ein bisschen reflektiert, feststellen wird, dass Abgründe in seinem Herzen sind, die ihn immer wieder überraschen. In der Elberfelder Übersetzung heißt es an der Stelle, dass das Herz trügerisch ist. Das Herz ist nicht falsch und nicht unehrlich, sondern es ist trügerisch. Wenn dich jemand offensichtlich anlügt, dann erkennst du das in der Regel sofort oder relativ schnell. Wenn man aber zu so einer Lüge ein bisschen Wahrheit dazu gibt, dann ist es schon viel schwieriger, diese Lüge zu erkennen. Dann ist es schwierig zu erkennen, ob du betrogen wirst oder ob der nur nicht ganz ehrlich ist. Dann wird es schwierig, das Motiv des anderen zu erkennen. Und Gott sagt, dass unser Herz in der Lage ist, uns selbst zu betrügen, weil es trügerisch ist. Hans-Peter Reuer sagt dazu, dass wir selber Weltmeister sind, uns selbst zu belügen. Und ich glaube, er hat recht damit. Wir lügen uns oft an, wenn es darum geht, den Grund für unser eigenes Handeln zu offenbaren. Wenn das passiert, wenn wir uns selbst anlügen, dann fangen wir an, eine Art Doppelleben zu führen. Wir fangen an, etwas zu leben, das nicht in unserem Herzen ist. Wir fangen an, Dinge, die wir in unserem Herzen haben, mit frommen Handlungen zu maskieren und verstecken uns selbst. Das geht eine Zeit lang gut. Eine Zeit lang können wir die Menschen um uns herum täuschen, aber Gott können wir niemals täuschen. Die meisten von euch waren sicher schockiert, als Anfang letzten Jahres publik wurde, dass Uli Hoeneß Selbstanzeige wegen Steuerhinterziehung gestellt hat. Der Uli Hoeneß, der mit seinem FC Bayern davor zig Freundschaftsspiele gegen finanziell kriselnde Vereine organisiert hat, um sie vor der Insolvenz zu retten. Der Mann, der lange mit vielen sozialen Projekten aufgefallen ist, tut nun etwas, das er zuvor scharf kritisiert hat. Eine Zeit lang konnte er andere täuschen vor dem, was in seinem Herzen verborgen war: Gier. Doch es kommt der Tag, an dem wir eben nicht mehr verbergen können, was in unserem Herzen ist. Und unsere Nächsten erkennen Stück für Stück, was dort wirklich ist. Dann sind wir meist relativ schockiert, wie ein so guter und frommer Mensch so etwas machen kann. Dann fällt die Hülle ab. Bis dahin aber sehen wir lieber auf das polierte und glänzende Äußere. besonders wir, die in der Gemeinde sind, stehen in der Gefahr, Heuchler zu werden. Also solche Menschen, die ein religiöses oder geistliches Leben haben, aber ein Alltagsleben, das komplett anders aussieht. Sozusagen ein zweiter Anzug. Und ich habe eine Ahnung, warum das so ist, dass wir lieber an der Oberfläche bleiben und nicht auf das Herz sehen. So steht im 1. Samuel, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Meine Vermutung, warum wir meist nur auf das Äußere sehen, ist folgende. Wenn wir anfangen, das eigene Herz und das unseres Nächsten zu erforschen, kommen wir an den Punkt, wo wir uns eingestehen müssen, dass sowohl unser eigenes als auch das Herz von unserem Mitmenschen tiefe Abgründe aufweist, die uns weder gefallen noch uns angenehm sind. Und um über solche Abgründe eine Brücke zu bauen, die helfen würde, ist meist Vergebung der erste Schritt. Aber am Rand von einem Abgrund habe zumindest ich relativ wenig Lust, eine Brücke zu bauen. Wenn ich vor einem Abgrund stehe, dann graut es mir vor der Gefahr, dort verletzt zu werden, und ich stehe eher gelähmt da, als irgendwas zu tun. Dann will ich ziemlich schnell wieder dahin zurück, wo es sicher ist, sozusagen zurück in die Komfortzone. Aber sicher nicht dahin, wo es gefährlich ist und ich verletzt werden könnte, aber ich auch die Chance hätte, eine Brücke zu bauen. Wir haben das letzte Mal gehört, dass wir selbst die Verantwortung für unser Herz tragen. Denn Jesus Christus ist der Liebhaber unseres Herzens und nicht die Reinigungskraft von unserem Herzen. Weil Jesus uns liebt, ist er aber auch brutal ehrlich zu uns, wenn es darum geht, uns zu sagen, was uns kaputt macht. Das bedeutet konkret, dass Jesus, der das Wort Gottes ist, uns sagt, was schlecht und was gut ist, wenn wir ihm Gehör schenken. So steht im Hebräerbrief, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Erinnert euch, das Wort Gottes ist Jesus Christus. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch und durch, bis auf den Grund von Seele und Geist. Und es schneidet durch Mark und Bein. Es urteilt über die Gedanken und Einstellungen des Herzens. Deshalb kann sich niemand vor Gott verbergen. Nackt und bloß liegt alles offen vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schuldig sind. Unser Herr Jesus ist ehrlich mit uns. Er ist auch ehrlich, wenn wir die Wahrheit lieber nicht wissen wollen, weil er genau weiß, dass uns die Wahrheit frei machen wird. Und ich habe zwei Gründe gefunden, warum er das macht. Im Römerbrief schreibt Paulus, das wird an dem Tag sichtbar, an dem Gott Gericht hält über das, was im Menschen verborgen ist. So entspricht es der guten Nachricht, die ich mit Hilfe von Christus Jesus verkünde. Es wird irgendwann ans Licht kommen, was im Herzen eines Menschen ist. Meist schon in diesem Leben, mit Sicherheit aber, wenn wir vor Gott stehen. Und ich glaube, dass Paulus das nicht sagt, um uns Angst zu machen, dass alles irgendwann herauskommt, sondern er macht es meiner Meinung nach deswegen, um uns darauf hinzuweisen, dass das Verstecken vor einem allwissenden Gott keine sehr kluge Idee ist. Die Antwort, warum es klug ist, sich heute mit seinem Herzen zu beschäftigen, gibt Jesus selbst im Lukas-Evangelium. Dort steht, ein guter Mensch holt aus der guten Schatzkammer in seinem Herzen nur Gutes hervor. Ein schlechter Mensch holt aus seiner schlechten Schatzkammer im Herzen nur Schlechtes hervor. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet sein Mund. Was in deinem Herzen ist, bestimmt über kurz oder lang, wer oder was du bist. Was in deinem Herzen ist, entscheidet darüber, ob du anderen gerne hilfst oder es nur machst, um den anderen nicht zu enttäuschen. Was in deinem Herzen ist, entscheidet, ob du zum Gottesdienst gehst, weil du Gott liebst oder weil dir andere sagen, dass du es tun solltest. Was in deinem Herzen ist, entscheidet darüber, ob du anderen mit Barmherzigkeit begegnen kannst oder auf deinem Recht bestehen bleibst. Was in deinem Herzen ist, entscheidet darüber, ob du halbnackte Frauen auf Werbeplakaten anstierst oder davon absiehst. Jeder von uns entscheidet, mit was er sein Herz füllt und was zum Vorschein kommt. Ein guter Mensch holt aus der guten Schatzkammer in seinem Herzen nur Gutes hervor. Ein schlechter Mensch holt aus seiner schlechten Schatzkammer nur Schlechtes hervor. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet sein Mund. Bisschen später im Lukas-Evangelium hören neben den Jüngern auch einige Pharisäer, was Jesus sagt. Dort sagt er: Kein Diener kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen treu dienen und den anderen nicht beachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Das alles hörten die Pharisäer. Sie waren geldgierig und lachten Jesus aus. Jesus sagte zu ihnen: Vor den Menschen tut ihr so, als ob ihr nach Gottes Willen lebt. Aber Gott kennt eure Herzen. Was bei den Menschen Eindruck macht, das verabscheut Gott. Jesus spricht jetzt auf einmal an, dass uns Gier von Gott trennt. Hier im Speziellen die Gier nach Geld. Und das ist der dritte Feind unseres Herzens, die Gier. Wenn Schuld sagt, ich schulde dir etwas, und der Zorn sagt, du schuldest mir etwas, dann sagt die Gier, ich schulde mir selbst etwas oder ich schulde mir alles. Ein gieriger Mensch sagt, ich habe das und das und das verdient aus dem und dem Grund. Mir steht das zu. Beispiel, diese Beförderung steht nur mir zu, die muss ich bekommen aus dem und dem Grund. Ich denke, im Gegensatz zu Schuld und Zorn, wo die meisten sagen würden, dass sie das manchmal in ihrem Herzen haben, werden nur die wenigsten sagen, Gier, das trifft auf mich zu, das ist genau das, was bei mir ist. Ich glaube, das hat zwei Gründe. Es liegt einerseits daran, dass Gier etwas Hässliches ist. Das weiß jeder. Und andererseits glaube ich, dass Gier der wohl am besten getarnte Feind unseres Herzens ist. Als ich das erste Mal was über die Gier so gehört habe, habe ich mir gedacht, da schaut's gut bei mir aus. Gier nach Geld ist Fehlanzeige. Ich komme da später drauf zurück. Anstatt zu sagen, ich bin gierig, sagen wir lieber, ich bin vorsichtig. Das klingt viel besser. Ich bin vorsichtig, wie ich mein Geld ausgebe. Ich bin vorsichtig, wo ich meine Zeit investiere. Ich bin vorsichtig, wem ich meine Zuneigung oder mein Vertrauen schenke. Ich will mich ja nicht ausnutzen lassen. Gierige Menschen sagen dir nie, wie viel sie wirklich haben, weil sie Angst haben, dass du mehr hast als sie. Hat der andere etwa mehr Geld als ich? Hat der andere etwa mehr Freizeit als ich? Bekommt der andere etwa mehr Einladungen als ich? Bekommt der andere mehr Anerkennung als ich, die eigentlich mir zusteht? Ich habe Angst, zu wenig zu bekommen und darum schulde ich mir selbst etwas. Der Mensch, der aber glaubt, dass er immer zu wenig hat oder zu kurz kommt, ist kein glücklicher Mensch. Wenn dir das bekannt vorkommt, dann kann es sein, dass du ein Problem mit Gier hast. Über einen zufälligen Zahlendreher habe ich folgenden Vers gefunden. Ihr erinnert euch, dass in Sprüche 4,23, das war der Spruch, der über der Predigtserie stand, mehr als alles behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. In Sprüche 23, Vers 4 habe ich jetzt gefunden. Bemühe dich nicht, Reichtum zu erwerben. Aus eigener Einsicht lass davon. Je mehr du davon besessen bist, reich zu werden, die Karriereleiter nach oben zu klettern und mehr Geld zu verdienen, umso schlechter wird es deinem Herzen gehen. Überprüf mal selbst, wie oft du am Tag bewusst oder unbewusst an Geld denkst. Wenn du jetzt finanziell gut dastehst, dann lass dir sagen, dass das Geld an sich nicht das Problem ist, sondern die Gier nach Geld. So schreibt Paulus: Aber diejenigen, die reich werden wollen, werden damit zugleich auf die Probe gestellt. Auf sie lauert die Falle vieler unvernünftiger und schädlicher Begierden. Die stürzen sie in Verderben und bedeuten ihren Untergang. Denn die Geldgier ist die Wurzel von allem Bösen. die Frage, wie kann ich Gier besiegen, wenn ich Gier in meinem Herzen habe? Die Antwort ist wie bei den ersten zwei Feinden des Herzens leicht, aber nicht einfach. Die Antwort ist deswegen leicht, weil jedes Kind intellektuell begreift, was gemeint ist, aber es ist nicht einfach, weil es den meisten schwerfällt, es zu tun. Gier besiegt man, indem man großzügig gibt. Großzügigkeit bricht die Macht von Gier in deinem Herzen. Lerne zu geben, selbst wenn es am Anfang wehtut. Wir alle kennen das Jesuswort, geben ist seliger als nehmen. Seliger bedeutet glücklicher. Selig bedeutet so viel wie völlige Zufriedenheit besitzend. Glauben wir das überhaupt? Geben ist seliger als nehmen. Wenn du das glaubst, machst du es dann auch? Geben ist anfangs nie leicht. Wenn du ein Problem mit Geld hast, dann gib mal viel Geld an jemanden, von dem du glaubst, er hat weniger als du. Schreib nicht drunter, wem der Beschenkte das zu verdanken hat. Wenn du deinen Namen dazu schreibst, dann wird der Beschenkte sich dir zu Dank verpflichtet fühlen. Wenn du jetzt aber nichts drunter schreibst, dann wird er Gott dafür danken. Oder gib an deine Gemeinde oder an Missionare. Ein großer Fehler, den wir dabei machen, ist zu sagen, Gott, gib mir ein großzügiges Herz, dann gebe auch ich gerne an andere weiter. Wenn ich drüben zum Fitnessstudio gehe und sage, lieber Trainer, mach, dass ich einen muskulösen, durchtrainierten Körper habe. Und wenn ich den habe, dann komme ich ins Training. Dann wird mir der Trainer sagen, dass das die falsche Reihenfolge ist und es nicht funktioniert. Zurück zu Gier. Gib und dein Herz wird großzügig und heil werden. Hans-Peter Reuer sagt, dass er selber gierig war nach Zeit und gesagt hat, das ist meine Zeit, die steht mir zu. Obwohl er wusste, dass es oft gut wäre, es jemand anderem zu schenken. Nachdem er das erkannt hat, hat er das auch immer wieder gemacht. Wenn du gierig nach Zeit für dich bist, dann verbring Zeit mit den Personen, für die du ein Segen bist. Ich selbst habe im letzten Jahr gemerkt, dass ich selbst gierig bin, wenn es darum geht, in Entscheidungen mit einbezogen zu werden. Konkret bedeutet es, dass wenn sich die Leitung von Kreisen, in denen ich bin, sich trifft, um über wichtige Dinge zu sprechen, ich gerne dabei sein würde. Und ich ärgere mich, wenn ich nicht gefragt werde. Nachdem ich gemerkt habe, ist es mir bewusst geworden, wie schwer es ist zu geben. Den Leitern, die da entscheiden, das Vertrauen zu geben, dass sie richtig entscheiden werden. Aber gleichzeitig verschafft mir dieses Geben jedes Mal Zeit, die ich eben nicht in diesem Leitungstreffen verbringe und die ich für viele andere Dinge gut gebrauchen kann. Trotz dieses Wissens und diesen ersten Erfahrungen fällt es mir jedes Mal wieder schwer, anderen Vertrauen zu geben. Aber ich möchte euch ermutigen, das zu tun, weil es wird euch frei machen. Und zum Abschluss möchte ich euch eine Warnung mitgeben. Über die vier Feinde des Herzens nur Bescheid zu wissen, bringt dir gar nichts. Auf die meisten Dinge wärt ihr wahrscheinlich auch selbst gekommen, hättet ihr euch ebenfalls damit beschäftigt. Entscheidend ist, dass du ein gesundes Herz haben möchtest und bereit bist, die nötigen Schritte zu gehen. Ich mache das nochmal am Beispiel mit dem Fitnessstudio deutlich. Es nützt dir gar nichts, den besten Trainingsplan zu haben und den besten Trainer der Welt, der genau weiß, was du schaffen kannst und der dich ans Optimum bringen kann, wenn du nie ins Training gehst. Ich möchte schließen mit einer Seligpreisung von Jesus, in der es sagt, glückselig sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Ich möchte zusammen beten mit euch. Herr, wir kommen vor dich, weil wir dich suchen. Es ist solch ein Vorrecht, dich kennen zu dürfen und mit dir zu leben. Und du kennst unser Herz genau. Deswegen bitte ich dich, dass du unsere Augen und Ohren öffnest für das, was wir nicht sehen oder übersehen. Sprich zu uns, wenn wir Gefahr laufen, uns selbst zu belügen. Sprich deine Wahrheit in unser Leben, Herr. Amen.